Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Brooklyn. Now look, what are you so miserable about? Is it not enough that I'm moving us to a beautiful place in the country? This place has been in my family for generations, you know?
You know what? It's not enough! You may have all the money in the world, but that's not enough for me.
What more do you want?
What more do I want? I want fucking sex, Roger! Fucking sex!
That's the doorbell, the estate agent's here. Come on.
Frauen wollen immer nur das eine.
Ja, und dann diese Stimme dazu, also ehrlich gesagt,
der feine
kannst du ja nur einen reinhalten. Oh, das ist ja
Danny from the house valuation. Lovely. How's it going, Mr. Belland?
It's pronounced Belland.
Oh, I do apologize, Mr. and Mrs. Belland.
Brooklyn and Roger, lovely to meet you.
Come in.
Just show me around, there you go. So, let me show you around.
You probably don't realise, but that's actually Mongolian marble. Now, I know what you're thinking, right? But it knocks the crap out of the Italian stuff, which is nothing compared to Mongolian's really good. You'll notice the coving is all original. We have the bay window, which was put in by us. That was originally a brick wall. Now, here we have the kitchen.
Magnifique.
It is, isn't it? And I think it's fair to say that we like to think of this as the... You know, the beating pulse, the heartbeat of the home.
Man muss dazu beschreiben, dass er die ganze Zeit in die Kamera schaut, während im Hintergrund seine Frau den Gast orakelt.
The Nicaraguan slate tiling behind there, because that was very rare. I had to go a long way and spend a lot of money on that. A massive feature,
you don't get homes
like that in just any old kitchen, as I'm sure you appreciate. So Danny, here we are at last, upstairs. You've got the airing cupboard there, we've got one of the main bedrooms, and of course this is the master bathroom. Unfortunately, I ran over an alpaca, which was wandering.
Amazing.
It was just a wandering alpaca, really. And we got the wool from the alpaca and had it made into the mat. So, you know, you'll find that, you know, you don't get that kind of shag just anywhere
these
days.
Oh, it's so deep, isn't it?
Well, it is. It's a very deep shag. But you've got the double aspect windows. And to be fair, some of the...
Nein, Reini, du kannst es nicht gehen lassen. Es ist so geil. Das ist einfach so geil.
Wir blenden das an dieser Stelle mal aus. Das geht noch. Das ganze Ding geht, glaube ich, 10 Minuten oder so.
Also ohne Scheiß, wenn der Typ das improvisiert hat, der muss auf die Comedy-Bühne. Ohne Scheiß, also der ist ja ein besserer Improvisator als Ralf Schmitz, ist ja unglaublich. Der erzählt eine so hanebüchende Scheiße über diese Wohnungseinrichtung, während im Hintergrund seine wirklich sehr, sehr billig aussehende, blondierte, englische, ein Brighton Wife, wie man in England auch sagt.
Ein Brighton Wife.
Ein Brighton Wife, ihren Dienst volltut. Ey, es ist wirklich, also...
Ja, so laufen Wohnungsbesichtigungen doch ab, oder?
Ich hab mir dann angeguckt, ich konnte nicht mehr vor lachen. Das ist so absurd. Ja, natürlich, so besichtigt man Wohnungen. Meine letzten paar Wohnungsbesichtigungen in Köln sahen genau so aus.
Man sollte es aber sehen, ne? Also es ist witziger, wenn man es sieht. Wenn ihr es mal gucken möchtet, geht auf xhamster.com, UK Housewife fucks the stranger behind her husband's back. Die ersten 10 Minuten pures Gold.
Ja. Natürlich müsst ihr rausgehen, wenn dann diese sexuellen Parts kommen.
Wobei auch da redet er ja noch weiter im Vordergrund.
Er redet die ganze Zeit weiter. Er erzählt ist einfach so unbezahlbar geil. Also,
die schönste Stelle ist, I ran over an alpaca.
Ja, ja, klar.
Ja, wem passiert das nicht, ne?
Ja, es passiert manchmal, dass du über so einen Alpaka drüber fährst. Meine Lieben, willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge
64.
Echt? 64?
64.
Das When I get older, losing my hair, many years from
das
now.
Das ist quasi die nächste Generation. Das war so wie früher bei den Konsolen. Nach den 32, erstmal kamen ja die 32-Bit-Konsolen nach den 16-Bit-Konsolen. Ich erinnere mich an den Mega Drive, auf dem man so ein Teil aufstecken konnte.
Oh ja. Wusstest du, dass die PlayStation daraus hervorgegangen ist? Das wirklich war, dass der Super Nintendo eine CD-Erweiterung kriegen sollte, dass Sony die produziert hat.
Ja, das weiß ich.
Und dass dann Nintendo in seiner unglaublich beeindruckenden Weitsicht gesagt hat, ach, nee, das mit den CDs, das wird nichts werden, das sag ich dir. Und dass sie dann, das ist ja wirklich, das muss man sich mal geben, das ist wirklich passiert. Und dann hat Sony gesagt, wie, ihr verarscht uns jetzt, wir haben die Kacke gebaut und was machen wir jetzt daraus? Und dann haben die das Teil selber gebaut, also haben so gesehen ihr bestehendes System genommen, haben daraus die PlayStation 1 geformt und damit mal eben so gesehen die Konsolenwelt revolutioniert.
Ja, und damit
aber
auch,
wir reden nicht wieder so viel über
Videospiele. Ja. Wir reden, worüber wir wollen. Punkt.
Da hast du auch wieder recht. So muss es sein. Ja, das ist wirklich die Story dahinter. Ne? Und ich werde meine erste PlayStation nie vergessen. Ich war am Vormittag mit meinem Papa bei Tag der offenen Tür von Starlight Express. Oh. Mit meinem Kumpel Benny Backwinkel, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass all meine Freunde Alliterationsnamen hatten. Nur deswegen haben wir beide uns überhaupt angefreundet.
Das ist der einzige Grund, warum wir uns überhaupt kennen.
Genau, ich habe gesagt, bitte bringt mir den ersten dicken Physiker mit einem Alliterationsnamen. Mit Fridolin Fick habe ich mich nicht so gut verstanden, deswegen habe ich gesagt, komm, bringt mir Reinhard Remford. Du bist in meiner Kartei ganz oben gewesen, Reini Bär. Und dann sehr wirklich, schön. Wir waren beim Tag der offenen Tür. Mein Vater geht nämlich legendär gerne zu Tag der offenen Türen.
Egal wo.
Oder auch einer seiner größten Witze im Bordell ist heute Tag der offenen Hose. Wenn er den erzählt, ne, bei Familienfeiern,
er liegt auf dem Boden.
Er liegt auf dem Boden, du sitzt da so. Ne? Mein Vater hat so diese, der hat so, auf der einen Seite ist er Oberstudienrat, auf der anderen Seite hat er diesen Dad-Humor, weißt du? Ja. Dieser Humor, über den nur Dads lachen können, so. Und dann haut er den so völlig nüchtern raus vor Leuten, wo du dann so sitzt und denkst so, Vater, ey, bitte, sag sowas nicht, ey, nicht vor Menschen, das ist einfach total unangenehm. Der Gag ist nicht gut, so, ne? Oder ja, meine Frau, die, ich war ja schon mal bei einer Prostata-Tätowierten und denkst so, Papa, Alter, oh nein, ey. Oder und wenn mein Vater Pizza bestellt in der Pizzeria, ist kein Scherz, ne? Wie seit 35 Jahren war ich noch nie mit ihm in einer Pizzeria, in dem er den Kellner nicht todernst anguckt und sagt, ich hätte gerne eine Prostituto. Und ich so, oh Gott, Vater, ey, bitte. Und dann guckt der Kellner immer so leicht an, wie er sagt, ja, Schinkenpilze bitte. Und ich so, Vater, ey, bitte, nicht sowas sagen vor Leuten. Ne?
Dein Vater sagt dem Deiner auch, ne, wenn Kaffee nachgeschenkt wird, nee, danke, ich muss noch fahren, oder? Das ist auch so der Klassiker. Da haben die Bedienung noch nie gehört. Das ist jedes Mal ein Brüller.
So ist mein Vater halt. Aber ich glaube, mein Vater geht nicht in Diners. Mein Opa sprach ja 7 Sprachen.
Ernsthaft?
7 Sprachen. Mein Opa war wirklich dafür, dass mein Opa kam aus ganz, ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Der Vater hat, glaube ich, im Werk gearbeitet. Die Mutter ist sehr früh gestorben. Und er hat sein Leben lang darunter gelitten, dass er kein Abitur machen konnte. Damals war die obere Matura, ne, da hat er immer von dem weißen Hut, den man dann bekam, gesprochen. Ne? Und er kam halt aus Verhältnissen, in denen das unvorstellbar war, dass Bildung, also was wir heute haben, dass Bildung theoretisch zumindest allen offen steht, dass jeder Abitur machen kann.
Das war bei meinen Eltern übrigens auch noch so. Die sind ja beide, also mein Vater war von 43, meine Mutter von 45, also Geburtsjahr. Und bei denen war das auch noch so, ne? Also so kurz nach dem Krieg, da war das gesellschaftlich noch so. Da sind die jungen Leute halt erstmal arbeiten gegangen, ne? So Ausbildung im besten
Fall. Die Leute
Fall
auch andere Sorgen, ne?
Genau. Und meine Mutti hat auch sehr darunter gelitten, dass sie halt nicht quasi länger zur Schule gehen konnte. Sie ist halt zur Volksschule gegangen, wie es damals hieß. Und das war es dann. Deshalb war ihr bei uns, glaube ich, auch Bildung so unglaublich wichtig, dass wir irgendwie, wenn wir die Möglichkeit haben, halt zur Schule gehen. So lange wie möglich. Und dann
das hast du immer erzählt, dass deine Mutter das viel bedeutet hat.
Ja, ne? Genau. Und dann irgendwie noch so studieren, wenn es gut geht. Und ja, hat ja was gebracht.
Hat was gebracht. Ne? Jetzt bist du Physiker geworden. Juhu. Glückwunsch. Juhu. Na ey, Reini, ganz einfach. Man muss nicht drüber reden, dass bis heute, dass natürlich der gleiche Zugang zu Bildung ist im Endeffekt eine Lüge.
Ja,
weil natürlich besteht der.
Das stimmt.
Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, einen Zugang zu Bildung bekommst, wenn du bildungsfern aufgewachsen bist. Das heißt, wenn deine Eltern dir überhaupt nicht den Wert von Büchern und von Literatur und weil sie selber das nicht erfahren haben, nicht weitervermittelt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selber darauf Wert legst, einfach viel, viel geringer.
Punkt. Ja, genau, der Punkt, dass man überhaupt an die Uni geht oder überhaupt irgendwie sowas in die Richtung macht, auf die Idee kommt man gar nicht oder die Frage stellt sich gar nicht, weil das im sozialen Umfeld, in dem man aufwächst, gar keine Rolle spielt. Oder halt nicht vorkommt. zumindest zum Teil. Es gibt daher eine, das kann ich direkt an dieser Stelle mal erwähnen, weil es so schön passt, eine nette kleine Initiative, wobei so klein ist sie gar nicht mehr, die nennt sich arbeiterkind.de.
Hab ich noch nie gehört. Arbeiterkind.de.
Echt nicht? Ja, ich habe es bis vor kurzem auch lange nicht gehört. Die Gründerin davon hat mittlerweile sogar ein Bundesverdienstkreuz bekommen, wegen dem Engagement. Die kümmert sich nämlich genau darum, sie möchte, dass Arbeiterkinder im klassischen Sinne in Erwägung ziehen, halt vielleicht studieren zu gehen, wenn sie wollen oder können. Denen das halt mal zu zeigen, mit denen zu reden, halt in die Schulen zu gehen und dafür dann Werbung zu machen. Jetzt könnte man auch wieder sagen, ja, nicht jeder muss studieren gehen. Ja, das stimmt auch. Muss auch nicht jeder, aber jeder sollte zumindest die Möglichkeit haben.
Die Option haben.
Genau. Ja. Und auch die Informationen darüber, was das bedeutet, was man tun kann, wenn man möchte. Na, also
ich glaube, dass ich wollte das noch kurz zu Ende sagen bezüglich meines Großvaters. Ich glaube, mein Großvater und jetzt ohne hier bla bla irgendwie, ich glaube, mein Großvater war hochbegabt. Also definitiv jemand, der einen unglaublichen Wissensdurst hatte. Der hat, als er jetzt vor 15 Jahren verstarb, ich war immer total eng mit ihm, ich wusste ja, was ihn alles interessiert hat. Aber dann habe ich das erstmal entdeckt im Keller, ne? Also mein Opa hatte, das klingt jetzt so, als hätte ich irgendeine Folterkammer entdeckt. Mein Opa hatte im Keller, reihenweise Regale voll mit Experimenten, die er gemacht hat, schon als Kind. Also er hat mit 10 Jahren schon Tagebücher geführt, wo er Pflanzen gesammelt und ins Lateinische übersetzt hat, also aus dem Lateinischen ins Deutsche und zurück und so mit 10 Jahren. Und hat sich halt, also mit 12 Jahren schon zu Hause ein Labor gebaut und so. Und er war unglaublich interessiert. Aber er hatte den Background nicht, dass ihm das erlaubt gewesen wäre, das zu machen, was er machen wollte.
Guck mal, ja, und du bist ein lebendes Beispiel dafür, dass man so einen guten Genpool in 2 Generationen komplett an die Wand fahren kann.
Du widerlicher kleiner Bastard. Ja, da hast du natürlich recht. Danke, Rainy Bär.
Sowohl innerlich als äußerlich. Das ist komplett durch. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht war dein Opa hässlich, aber über Tote nur Gutes.
Und eine der Sachen, die er auch gemacht hat, war halt diese vielen Sprachen, die er konnte. Er hat sie aber immer im falschen Kontext angewendet. Legendär war, wenn er den jugoslawischen Kellner 20 Minuten auf Italienisch vollgelabert hat und er hatte so überhaupt kein Gefühl dafür, dass man dann jetzt aufhören sollte und so. Das war immer total niedlich, weil er das so gar nicht gecheckt hat. Der Typ einen dann immer nur verzweifelt. Geh mal die meisten Pizzerien essen, da triffst du halt nur Kroaten. Ja, also da kannst du mit deinem Italienisch kaum beeindrucken.
Wir hatten bei uns in Frohnhausen, also als ich noch in Essen gewohnt habe, hatten wir eine Pizzeria, die von einem Mexikaner betrieben wurde. Das also so italienisch-mexikanische Fusion-Küche.
Der sich dann verkleidet, der sagt so, ay, hallo, ay, Jungo, wollen die Pizza? Nee, das war jetzt die schlechteste Nachmache. Also es war wirklich eine sehr schlechte.
Da gab es so Pizza-Döner kennt man im Ruhrgebiet, das ist ja schon Standard, aber bei dem gab es zum Beispiel auch Pizza mit Chili.
Pizza? Also Chili con Carne oder was?
Ja, mit Chili con Carne drauf. Es war sehr
also
gut.
Jedes Mal, wenn die bestellt wird, stirbt aber ein kleiner Italiener. Weißt du, dann fällt so irgendwo in Sizilien, fällt einfach einer so tot vom Stuhl. So. Oh Gott, sie haben wieder Pizza Chili bestellt. Was ist deine Lieblingspizza-Kombi? Also ich glaube Thunfisch magst du nicht.
Nee,
ne?
Thunfisch mag ich nicht. Das hat aber
die hatte ich dir ja bestellt, als ich dich fett füttern wollte.
Ja,
ne?
Richtig. Thunfisch mag ich nicht, das hat einen historischen Grund. Wir haben uns damals zu Schulzeiten ja in den Sommerferien immer bei einem Mitschüler getroffen, dessen Eltern hatten mal ein ehemaliger Bauernhof. Und an dem Haus dran war so ein Anbau mit so einem großen achteckigen Tisch drin, wo wir immer unsere Rechner hingeschleppt haben in den
Sommerferien.
Also
ihr habt eine geile Netzwerkparty gemacht.
Ja, richtig. Wir haben dann da 2 oder 3 Wochen gesessen und nur gezockt und das war dann irgendwie
2 oder 3 Wochen, Reinhard.
Ich erinnere mich nicht mehr.
Aber könnte deine Skoliose und dein fetter Bauch vielleicht daran liegen, dass du 3 Wochen, also ich meine, ich weiß noch, wie ich nach 3 Tagen Netzwerkfeier auf dem Tisch eingeschlafen bin, während wir Need for Speed Porsche spielten.
Du bist halt
und
zu weich. Das
ich bin zu weich. Ich bin nicht durch das harte Eisenfeuer gegangen, durch das du gelaufen
bist. Haben da damals sowas wie Age of Empires gespielt und die längste Partie, die wir hatten, dauerte 12 Stunden. Die war geil, also die war wirklich, wirklich gut. Wir hatten auch immer so Regeln wie bei Counter-Strike, halt wer tot war, geht raus und wendet die Würstchen auf dem Grill oder so. Das war eine unglaublich, unglaublich schöne Zeit.
Hey, Netzwerkfeiern, damals haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das kann man heute keinem mehr vermitteln.
Nee, das geht also, auch nicht mehr, das kriegst du auch nicht mehr hin. Meinst du, es gibt so Retro-Netzwerkpartys? Wenn nicht, sollte das mal jemand veranstalten. Ich glaube, das ist eine Goldgrube.
Es gibt aber noch Netzwerkpartys. Es gibt ja immer noch, das gibt es immer noch, wo ja, Leute natürlich, dann halt heute ihre Laptops.
Netzwerkpartys gibt es immer noch. Also wenn du einmal Ende des
Jahres... Wenn ihr davon wisst, ne, Retro-Netzwerkparty, also irgendwo im Ruhrgebiet, wo man wirklich... ja, also so Handy, jetzt Quatsch, da einen TFT-Monitor
draußen,
hinzuhängen.
Handy
ja,
musst du Handy draußen muss abgeben, drin darfst du nur mit einem CRT-Monitor spielen und Maximum ist ein Pentium 200 oder so.
Ich würde eher sagen, du darfst halt nur Sachen spielen wie Conquer Generals, solche alten Klassiker, weißt du, die werden zusammen gespielt.
Counter-Strike zum Porsche, Beispiel, Counter-Strike. Aber nur als Mod von Half-Life, bitte. Nicht
ja,
als eigenständiges
nicht, nicht Source-Bullshit, ja. Sowas wollen wir, wollen die 1.6er-Version, ihr Hunde. Nee, da hätte ich auch, also wenn ihr davon was kennt oder gehört habt, so schreibt uns mal rein hier und ich komme. Also da könnte ich mir vorstellen, dass wir beide da mal aufschlagen und mal ein schönes Wochenende machen. Und dann lassen wir uns danach von unseren Frauen abholen, weil wir so Kinder aus dem Smarland, so wir beide liegen da so. Ich liege mit meinem Kopf auf deinem Bauch, du bist ohnmächtig, ich esse gerade noch das letzte Stück Thunfischpizza und unsere Frauen kommen so rein und ich sag so, ich bin doch nicht fertig mit Age of Empires, ich kann doch nicht
und
gehen.
Dazu Pfirsich-Eistee aus dem Tetrapack.
Oh.
was ich aber eigentlich erzählen wollte, wir hatten bei diesen Netzwerkfeiern, wir haben da halt draußen gegrillt und haben auch gelegentlich Pizza selbst gemacht. Und die Eltern von demjenigen, bei dem wir da gewohnt haben, die hatten halt damals eine Metrokarte. Früher was Besonderes. Der Vater war selbstständig und hatte eine Metrokarte. Metro ist so Großhandel, also
Leute kennen Metro.
Ja, okay. So große Mengen einkaufen. Und da haben wir Thunfisch gemacht.
Ist es denn wirklich billiger? Ich war nur einmal in der Metro. Und dann habe ich so gedacht,
ist,
ja gut,
nein, es ist
also jetzt irgendwie eine 40er Kiste Whisky kaufen, damit ich 3 Euro spare, ist jetzt nicht so ein krasser Deal.
Nee, wirklich billiger ist das nicht. Das ist eher so, dass du da halt die entsprechenden Großpackungen bekommst, dass du, wenn du irgendwie, weiß nicht, einen Kiosk, ein Restaurant oder so hast, du willst ja im Restaurant, wenn du, was weiß ich, Mayonnaise ausgibst, nicht irgendwie so 50 kleine Tuben haben, sondern du hast halt einen großen Eimer, wo das Zeug rauskommt.
Oder wenn du Rainer Remford bist,
ja,
der alte Mayonnaise-Meister.
Genau, oder das. Was in der Metro auch noch ist, da sind die ganzen Preise stehen da als Nettopreise. Also ne, so Umsatzsteuer schon runter und so weiter, damit war das ja
eh. Ja gut, hast aber auch nichts von, weil du bezahlst sie ja trotzdem.
Ja, richtig, aber du kannst damit besser kalkulieren, musst das nicht jedes Mal runterrechnen und so. Ist auch egal, das ist für Handel. Auf jeden Fall hatten wir aus der Metro hatten wir eine Dose Thunfisch für die ganze Pizza, aber es war eine Kilodose. So eine große 1-Kilo-Thunfischdose. Und da haben wir ein bisschen zu viel Thunfisch auf die Pizza getan. Also da war auf der kompletten Pizza, auf dem kompletten Blech, waren so, ich würde sagen, irgendwas so um die 2 Zentimeter Thunfisch drauf und da drauf Käse.
Und wenn man dazu noch bedenkt, dass diese Tierart eigentlich wirklich am Aussterben ist und dass da wahrscheinlich...
Papp, das waren die 90er. Da gab es
sie
noch überall.
In der Emscher waren die unterwegs. Überall die Thunfische in der Emscher. Wir haben damals noch mit der bloßen Hand, das ist immer so süß, mein Schwiegervater erzählt das immer, wenn wir an der Emscher stehen, deshalb als Kind beim Emscher-Zulauf hätte er gestanden mit der bloßen Hand Forellen gefangen in Dortmund und ich denke so, Hans, also ich habe noch nie ein Bild von Dortmund gesehen, in dem auch nur irgendjemand überhaupt freiwillig die Hand ins Wasser gehalten hätte.
Vor allem in die Emscher, ne?
In die Emscher, ich weiß nicht. Waren die glitschig und sehr braun, dann war es was anderes. Die Hand in die Emscher gehalten.
Ich hatte auf jeden Fall bei dieser, also nach diesem Abend hatte ich, glaube ich, für mein Leben genug von Thunfischpizza. Das war danach durch.
Das überrascht mich nicht so sehr, kann ich verstehen.
Ich
Wie, du hast so viel Thunfisch gefressen, dass dann einfach durch war, oder?
Ja, richtig. Ich bin mit Thunfisch.
Also, dass dein lebenslanges Reservoir an Thunfisch in deinem dicken kleinen Bärchenbäuchlein voll
Pizza.
War. Nur
auf Pizza. Im Salat geht immer noch.
Wo ist denn da die seltsame Herleitung?
Was denn? Ja, das ist halt anders, ne? Das ist halt frischer. Das ist mit weniger Käse. Weniger.
Wir waren ja gerade bei Pizzasorten. Also es gibt auf jeden Fall ein paar so Klassiker. Also die Gyros-Pizza, finde ich, geht.
Die muss man aber wollen an dem Tag, ne? Die geht nicht immer.
Die muss man wollen, die geht nur an einem bestimmten Punkt. Das Hauptproblem bei sowas wie Gyros oder Dönerpizza ist natürlich, dass du sie, also wenn du sie konsumierst, weißt du ganz genau, dieses Fleisch kam weder von einem Döner noch einem Gyrosspieß, sondern es wurde aus einer kleinen Alufolie wahrscheinlich rausgerollt und 6 Monate lang irgendwie in der Tiefkühltruhe aufbewahrt oder so.
Und dann also kurz in die Pfanne geworfen oder sowas.
Genau, also das ist ja kein Dönerfleisch oder kein Gyrosfleisch, jedenfalls nicht so, wie man das...
Aber selbst wenn, also es gibt ja auch so gelegentlich so Pizzerien, also so Multi, also ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Multi-Imbiss?
Ja, die so Reini, das ist die, der Multi-Imbiss, wo du Thai, Chinesisch, ja. Mexikanisch, dann noch Indisch natürlich, weil alle Köche sind Inder oder Pakistani und Pizza kriegst. Legendär im Ruhrgebiet. Ich weiß gar nicht, ob man das darüber hinaus kennt.
Was denn? Das sind so Multifressbuden?
Ja.
Ja doch, das kennt man, oder? Das gibt's doch überall.
Meinst du nicht? Weiß ich nicht, Reini.
Ich
glaube, das ist auch so ein Ruhrgebietsding, oder? Weil die meisten Leute geben sich diese Scheiße halt nicht. Ne? Also das muss man einfach mal sagen, das ist ja so fürchterlich, so unfassbar widerlich.
Nee, das kann aber auch gut sein. Das ist, ne, also du, es kann sein, dass du bei einer Pizzeria gut Indisch bestellen kannst.
Ja, aber also es gibt sowas wie eine klassische Faustregel des Essensbestellens. Sie dürfen nie mehr als zwei Gerichtarten anbieten. Wenn es mehr als zwei werden, dann weißt du schon, das kann ich. Das ist übrigens auch eine der, jetzt gibt der Onkel Bielendorfer aus seinem reichen Leben mal ein bisschen Lebensweisheit mit. Wenn ihr wirklich in ein Restaurant geht und die Karte ist über 4 Seiten lang, dann geht wieder nach Hause. Weil es ist einfach ganz klar, es kann nicht frisch sein. Und ist es auch einfach nicht. Also klar, in einem Brauhaus, keine Ahnung so, oder weißt du?
Ja.
Aber grundsätzlich ist es so, umso kleiner die Karte ist, umso eher ist die Tendenz gegeben, dass wirklich alles frisch gekauft wird und frisch gemacht wird. Das ist immer das Geile, ne? Das muss man jetzt mal, ich habe ja früher in der Gastro gearbeitet und die Leute pissen sich ja schon ein, wenn zu Hause ihr Putenschnitzel einen Tag drüber ist oder ja, dass sie sich gekauft haben. Ihr wollt gar nicht wissen, was ihr schon serviert bekommen habt, so, ne? Da wird einfach mal so der rote Rand wird abgeschnitten. Weißt du, wo schon dein Fuß aus der Pute rauswächst. Und dann wird das halt einfach serviert, das geht raus. Das ist,
Was in so Restaurants ja tatsächlich auch immer ganz gut geht, bevor du was zu essen bestellst, geh kurz pinkeln.
Ja, auch sehr gut.
Guck dir die Sanitäranlagen an. Wenn die super sind, dann kannst du auch davon ausgehen, dass es in der Küche sauber ist.
Ja.
Andersrum, wenn die oll und nicht gut gepflegt und geputzt sind, dann kannst du davon ausgehen, dass die Küche ähnlich aussieht. Aber das ist auch so eine, weiß ich nicht, das weiß jeder, oder?
Ja, aber ich bin picky geworden damit über die Jahre. So früher hat es mich null gejuckt. Und seit ich wirklich drauf achte so und sage so zum Beispiel, ein Laden, der sich dreckig anfühlt, dreckig ist, esse ich nicht, weil ich einfach Angst habe, krank zu werden. So, da habe ich keinen Bock drauf.
Ich war zweimal in Indien, einmal in Thailand und ich habe an der Straße gegessen. Das ist alles anders.
Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack,
ich hab's
was
überlebt.
Die Leute da durchziehen. So.
Ja, aber das, weiß ich nicht, da kannst
Wir
du
waren gerade bei Pizzen, Reini,
ja.
Weil das war mir ein wichtiges Thema,
also,
das
ja,
liegt
ja,
mir im Herzen, wenn es irgendwas gibt, nee, so wie dein Hass auf Belgien, ja, für mich Pizzen wichtig. Ich weiß, dass es in der letzten Folge ein bisschen untergegangen ist, wir haben da viel zu kurz drüber gesprochen,
was,
aber dein
Hass
auf Belgien,
ja,
den kann ich auch nicht mehr aushalten, also jetzt reicht's mir langsam, ne? Du hast vorhin, die ganze letzte Woche hast du mir schon wieder geschrieben, Belgien, das muss weg, was soll ich denn jetzt machen, jetzt wissen alle Leute, dass ich Belgien vernichten will, jetzt kann es irgendjemand vor mir vernichten, vielleicht wollen die Russen jetzt Belgien haben. Reini, das geht nicht mehr. Du kannst diese Leidenschaft, diesen leidenschaftlichen Hass, den du auf die Belgier hast, den kannst du, weißt du warum? Ich habe auch rausgefunden, woran das liegt, dass du die so hast.
Weil ich die Pralinen haben will?
Nein, weil die Serie Der Dicke und der Belgier damals gefloppt ist, durch den Belgier.
Was?
Kennst du noch Der Dicke und der Belgier?
Nein.
Mit Marco? Doch, Dieter Krebs, kurz bevor er dann traurigerweise an Krebs gestorben ist. Wirklich, Der Dicke und der Belgier war eine Sketch-Comedy, die so ein bisschen an den Erfolg der 90er-Jahre-Sketch-Comedies ansetzt.
Ah, doch,
sollte.
Das kenne ich, ja, das kenne ich, ja. Das kenne ich.
Und die war wirklich die schlecht. Also insgesamt bin ich kein Freund von Sketch-Comedies, aber die war richtig schlimm. Also Der Dicke und der Belgier, und ich glaube, da kommt dein absurder Hass auf Belgien her. Wobei man wiederum sagen muss, eine schöne Hollandaise auf einer Pizza.
Bah,
yummy, yummy,
bah.
Yummy. I've got yum in my tummy.
Bah, ist das
Alter, ohne Scheiß, ich will jetzt hier nicht meinen Kumpel Thomas Schmidt bestehlen, der eine ganze Nummer über Hollandaise hat. Der hat so eine ganze Nummer, wo es nur darum geht, dass er eines Tages in Hollandaise bestattet werden möchte.
Oh.
Ja, dass er zu Hause ein Spülbecken voll mit Hollandaise hat. Aber wenn es irgendwas gibt, was wirklich immer geht, immer, ist es Hollandaise.
Nein, 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 nein. Wenn etwas immer geht, dann ist es Käse. Ich habe schon mal drüber nachgedacht mit meiner Frau, ob man nicht einen Laden aufmachen sollte, also so ein Restaurant, Everything with Cheese.
Ja, aber Käse kann man sich noch schneller satt fressen als ein Hollandaise, finde ich.
Ja, das, aber Käse.
Hast du mal so ein Käsefondue oder so? Da bin ich nach drei Stücken, denke ich immer, nee, das reicht jetzt.
Wir hatten das vorhin schon, du bist halt ein Weichei. Das, Käse geht immer. Käse geht immer. Meine lieben Vorfahren kommen ja aus dem Benelux-Bereich. Ne? Das ist auch noch das Lustige. Vielleicht hasse ich deshalb Belgien so sehr.
Weil sie euch ausgewiesen haben. Weil sie gesagt haben, dazu, wir können dieses Land. Ihr wart die Ersten, die aus Belgien abgeschoben worden sind. Deine Ur-Urgroßeltern. Reinoldo Doos Remfort, der damals war der Stadtglöckner von Brüssel. Wahrscheinlich.
Genau. Der ist mit dem Gouda auf dem Rücken aus den Niederlanden nach Belgien umgezogen, um dann dort ausgewiesen zu werden, genau.
Ich kann mir das vorstellen, wie dein Ur-Ur-Urgroßvater war so eine Art Buckliger, den man in Brüssel in so einem Dom aufbewahrt hat und dann hat er irgendwann die schöne Bauertochter geschwängert, in so einem Dom aufbewahrt. Ja, als Glöckner kannst du auch nicht viel machen, so, da glöcknerst du ja dort rum. Ne? Und dann haben sie Reinoldo Doos Remfort, den haben sie dann irgendwann genommen und haben gesagt, im Zuge der Hexenverbrennung oder was weiß ich, keine Ahnung, der große Coca-Cola-Crash 1990 jedenfalls, haben sie dann gesagt, hör zu, Reinoldo Doos Remfort, du kommst jetzt auf den Scheiterhaufen. Und dann hat er gesagt, nein, ich verlasse dieses Land. Und dann tausende Jahre später, hunderte Jahre später, vielleicht sogar nur wenige Jahre später, hat Reinhard Remfort entschieden, er muss dieses Land vernichten. Und deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind. Ich bin auch übrigens enttäuscht, ehrlich gesagt, Community. Wir haben mittlerweile ja über 100 Millionen Hörer, dass ich noch keinen einzigen T-Shirt-Entwurf für auch Belgier sind Menschen bekommen habe.
Ey, auf also, Twitter kam da nicht was?
Es kam kein T-Shirt.
Das weiß ich. Ah,
Wie viel Ärger würden wir kriegen für ein T-Shirt, das auch Belgier sind Menschen beinhaltet?
Das ist eine gute Frage. Kommt drauf an, wo du das trägst.
So, auf der 100-Jahr-Feier der belgischen Befreiung oder sowas. Ich weiß nicht, wo kann man das tragen? Einfach immer. Rani, wie wäre das? Wir haben bisher nur ein T-Shirt-Motiv und das Rick and Morty-T-Shirt-Motiv können wir aus Klagegründen leider nicht machen. Also wäre doch ein T-Shirt-Motiv, wo du drauf bist, mit so einem Belgien-Hut, weißt du, aber wie dieser Hut, der von dem Wutbürger, sie begehen gerade einen Rechtsbruch, sie machen sich gerade straffällig. Genau, sie filmen mir ins Gesicht und dann machen wir dir so ein Hütchen auf, aber halt in den Benelux-Farben. Und dann steht da drunter, auch Belgier sind Menschen.
Nee, das ist mir zu nah an dem Hutbürger dran.
Ach, bitte.
Einfach nur Belgier, auch Belgier sind Menschen, fände ich schon, das also einfach so für sich allein stehen, fände ich das schon gut.
Das reicht dir als Aussage?
Das reicht mir.
Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Pizza.
Ja, zum Thema Pizza.
Wo ich jetzt seit einer Stunde versuche hinzukommen. Es gibt ja wirklich Sachen, wo ich sage, da gibt es auch
Du musst mich auch mal was dazu sagen lassen.
Nein, Rainer, die Leute schreiben auch immer, dass ich dich viel zu sehr ausreden lasse.
Du erzählst irgendeinen Scheiß von Hollandaise auf Pizza, irgendwie sowas Unmenschliches. Ey, Hollandaise unter Käse, hörst du dir manchmal selber zu?
Da merkt man schon, dass du ja so gesehen in einem ostwestfälischen Schweinemastbetrieb aufgewachsen bist. Die Hollandaise kommt über den Käse, nicht unter den Käse, Reinhard. Hast du noch nie eine gute American-Style Hollandaise-Pizza gegessen?
Nein, und ich will es auch nicht. Wenn etwas auf eine Pizza gehört, dann ist es entweder Käse, also plain, ne, mit Tomatensauce Käse drauf. Und darauf,
plain Käse.
Nein, also eine ordentliche Margarita.
Plankäse?
Eine Margarita. Einfach nur eine Margarita mit Käse drauf.
Darf ich darauf hinweisen, dass die klassische neapolitanische Margarita...
Mit Mozzarella und Tomaten. Ja, das weiß jeder, du Vollpfosten.
Ich habe sie schon in Neapel gegessen, während du noch irgendwo in der Kolchose Belgiens sich mit Ziegen befriedigt
ich hab
hast.
Dich schon, hast du dabei den kleinen Finger abgespreizt, während du in die napoleonische Pizza gebissen hast?
Weißt du, was viel schlimmer ist? Der Otto sitzt gerade auf meinem Schoß und der spreizt gerade was ganz anderes ab. Otti, das geht doch gar nicht mehr, oder? Wir haben dir doch die Eier abgenommen.
Das habe ich beim Kater auch gedacht und der vögelt täglich seinen Fisch. Der hat so einen komischen Stofffisch und über den fällt er jedes Mal her.
Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Ja, Otto kommt gerade also Hundepimmel sehen noch schlimmer aus als Menschenpimmel. Da kommt jetzt wirklich gerade so eine traurige kleine rote Blockflöte. Aber auch spitz.
Bist du sicher, dass das Otto ist, was du da siehst?
Ich weiß nicht. Also ich hoffe doch. Jedenfalls
vielleicht
Pizza.
Ist deine Hose offen.
Du Wichser. Pizza. Es gibt eine Sache, da sage ich, jetzt ist gut. Also es gibt Grenzen. Ich finde zum Beispiel Pizza Hawaii, dieses ganze Internetphänomen, dass immer Pizza Hawaii, Pizza Hawaii. Pizza Hawaii ist okay.
Ich finde auch Pizza, da sind wir uns einig, Pizza Hawaii ist voll okay. Das ist so eine süße Note auf was Salzigen. Ist super.
Ja,
ich finde Pizza Hawaii gut.
Wenn sie gut gemacht ist, es muss eine Dosen-Ananas sein.
Ja,
natürlich. Ich meine, wer macht auch frische Ananas da oben?
Andererseits, wir sind auch im Ruhrgebiet aufgewachsen, der Toast Hawaii. Wenn es etwas gab, was in unserer Elterngeneration etwas war, womit man gezeigt hat, dass man auch außergewöhnlich exotische Früchte zu sich leisten kann, dann war es Toast Hawaii. Aber kennt man das außerhalb des Pots? Toast Hawaii?
Ja.
Ist ja, ne, oder?
Doch, ich glaube schon, so. Oder?
Weiß ich nicht.
Also meine Oma, hier die Ehefrau von dem Chemiker-Opi, von dem ich gerade erzählte, die hat immer, wenn sie was Besonderes machen wollte, wurde Toast Hawaii gemacht oder noch schöner. Ach, wie hieß das nochmal? In so einem Blätterteigkreis und dann kam oben ran so gemachtes Fleisch, so gehacktes Fleisch. Das hatte so einen Namen. Meine Oma konnte französische und englische Begriffe nicht aussprechen. Ah. Deswegen habe ich jahrelang zu Rouladen habe ich Rolladen gesagt.
Ja,
zum Beispiel.
Auch. Oder meine Eltern nannten Dosenfleisch, also Corned Beef, auch gerne Corned Beef.
Corned Beef, genau. Meine Oma hat immer Roast Beef gesagt. Roast Beef.
Roast Beef ist auch gut.
Roast Beef.
Ja.
Oder Buffet. Hier gibt es ein gutes, das ist richtig lecker, hier gibt es ein gutes Buffet. Und ich denke immer, wer ist denn dieser Buffet? Das ist ein Wochenbuffet oder was? Das war sehr süß bei meiner Omi. Nee, warte mal, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, sowas wie Boeuf Stroganoff oder so. Jedenfalls, was wollte ich jetzt erzählen? Es gibt eine Grenze bei Pizza, wo ich sage, jetzt ist aber auch wirklich mal gut. Spaghetti Bolognese auf Pizza.
Nee, das geht nicht. Überhaupt Nudeln.
Da
also,
ist eine Grenze.
Nee, Nudeln. Also ich finde, eine meiner Lieblingspizzen ist Pizza Bolognese mit Bolognese-Soße.
Alter, das geht auch nicht.
Und extra Käse.
Nein,
halt die Fresse,
nicht.
Du hast keine Ahnung. Wer von uns beiden ist der Fette?
Noch nie hat jemand eine Argumentation gewonnen mit, wer ist der Fette, Reinhard? Das ist, Fettsein ist keine Qualität oder auch keine, das ist nicht so, als wenn du sagst, wer hat einen Stern im Michelin? Also, nur weil du dick bist, hast du keine Ahnung darüber, was gut schmeckt. Das ist, Bolognese gehört nicht auf Pizza.
Doch, Bolognese gehört auf Pizza. Spaghetti Bolognese gehört nicht auf Pizza. Und zwar aus dem Grund.
Aber wie geht denn, die Bolognese fließt dir doch links und rechts runter. Du kannst die Pizza überhaupt nicht ordentlich essen.
Deshalb doppelt Käse. Das hält die Bolognese zusammen.
Alter.
Ordentliche Bolognese-Soße auf Pizza ist super geil. Das ist wirklich super gut. Vielleicht muss ich das heute, nein, ich darf keine Pizza essen, ich muss auf meine Ernährung achten. Pizza Bolognese ist super gut, geht immer, nur Spaghetti Bolognese auf Pizza geht nicht, weil die Nudeln, dadurch, dass das im Ofen nochmal drin ist, einfach nur so super weich werden. Das ist super ekelhaft, aber Bolognese auf Pizza geht immer.
Das, also du meinst, man muss den Käse drüber legen, damit er das fett macht oder was?
Ja,
das ist einfach
gut. Du darfst halt nicht zu viel Bolognese-Soße da drauf tun. Das ist
also der Käse soll dazu führen, dass das dann
ja, der Käse
also stabilisiert wird.
Ja, der Käse bildet im Grunde so eine wärmende Decke über die Bolognese-Soße.
Das wirklich, das klingt wie die Anleitung zum Herzinfarkt.
Nein, das ist
also super. Wirklich, das ist nicht.
Und wenn es richtig gut werden soll, dann machst du noch Käse in den Rand.
Boah, Käse im Rand bei Pizza mag ich nicht.
Du bist so ein Banause, ne?
Nein, das ist kein Banause, das ist diese American-Style-Scheiße. Das ist, warum Leute bei Pizza Hut essen sollen, das ist einfach alles scheiße. Eine Pizza, denkst du, in Neapel sagt irgendjemand, wollen sie noch Käse in ihren Rand? Nein,
das,
machen sie nicht.
Das ist mir doch egal, was die in Neapel machen. Das ist Käse, also mehr Käse.
Käse geht offensichtlich für dich immer. Ne?
Ja, genau.
Also wir können nicht theoretisch.
Mehr Käse ist nie falsch. Nie. Es gibt
eine der eins der Naturgesetze, ne? Wasser gefriert bei 0 Grad und mehr Käse ist nie falsch.
Ja, richtig. Das, also, sagen wir mal so, ne? Nenn mir irgendetwas, das schlechter wird, wenn man es mit Käse überbackt.
Nutella.
Nein, 3, 2.
Was? Wie nein? Bist du krank, Alter?
Hast du mal ein Nutella-Brot mit Käse gegessen? Das hatten wir schon mal, das Thema.
Ja,
das
und uns haben Leute
gut.
Sachen geschickt. Ey, uns hat jemand, was hat er geschickt? Dass man, was war das nochmal? Dass man, der isst Nutella, Leberwurst und Käse zusammen und macht Ketchup drauf.
Okay, das
ohne
ist
Scheiß. Für diese Kombination sollte man aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Es gibt diese Szene bei Judge Dredd, wo der wie heißt er nochmal? Max von Sydow, er lebt immer noch, der den Exorzisten damals, den Priester gespielt hat. Max von Sydow, sagt dir was, ne? Ja, natürlich. Ist auch egal, du hast eh keine Ahnung. Wo der von der Gemeinschaft ausgestoßen wird und dann so vor die Stadt getrieben. Und da muss er dann, weil er ein Judge ist, der irgendwie, und dann dann wird er so in so eine Wüste reingetrieben. Leute, die Brote mit Leberwurst, Nutella, Käse und Ketchup essen, die müsste man theoretisch auch irgendwo von der Menschengemeinschaft ausschließen, weil wenn die sich fortpflanzen, dann haben wir am Ende in 100 Jahren ein großes Problem. Dann sind nämlich alle Belgier. So sieht es nämlich aus.
Ich glaube, du hast einen versteckten Hass auf Belgien. Kann das sein?
Nein, ich habe ein Problem mit Singapur, aber das wollen wir hier nicht erklären. Einfach random, irgendein Land, die hasse ich aber jetzt. Das ist ja das Interessante, dass Rassismus oft wirklich aus solchen absurden überlieferten Hassbotschaften, also dass man irgendwelche anderen Volksgruppen hasst und nachher gar nicht mehr weiß, warum.
Ja, guck dir mal hier den Klassiker der Geschichte quasi, das jüdische Volk.
Das jüdische Volk, die sind schuld an allem.
Ja, genau. Du hast ja heute auch noch so rechte Spinner, die dann nicht Jude sagen, sondern das internationale Großkapital.
Das internationale Großkapital, ja, das ist sehr schön.
Die Rothschilds.
Die Rothschilds. Aber im Endeffekt, das muss man wirklich so sagen. Also der Zweite Weltkrieg oder beziehungsweise der Holocaust basierte auf einer Art Massenhypnose, nämlich dem Annehmen der Tatsache, dass, also sagen wir mal,
Hypnose ist da das falsche Wort. Das ist eher, so ein Massenphänomen, ne? Also dass es gesellschaftlich akzeptiert wird, dass man einen Sündenbock hat, dem man alle Schuld zuschiebt. Das ist natürlich
Hypnose ist natürlich das falsche Wort. Ich meinte damit eher, dass eine Suggestion einer kleinen Gruppe von Geisteskranken auf ein ganzes Volk gelungen ist, einem Volk die Schuld an allem Übel zuzuschieben. Und dass der Großteil der Menschen, der vorher gar nicht antisemitisch eingestellt war, es trotzdem hingekriegt hat, dass es ein paar Geisteskranke geschafft haben, einem ganzen Volk diesen Sündenbock aufzulabern. Ne, das hat ja funktioniert.
Ja, ist halt Propaganda, ne? Das funktioniert immer. Also irgendwie eine bescheuerte Meinung halt mit genügend Propaganda halt in die Welt hinauspusten, das funktioniert halt immer, ne? Wie heißt es so schön, ein Mensch ist intelligent, viele Menschen sind dumm? Also
eine dumme Herde Kühe, ja.
Ja, das ist aber auch so ein Punkt, ne? Man sollte da nicht irgendwie an den Punkt kommen, wo man sagt so, ja, da konnten die ja nichts für. Doch, da konnte jeder Einzelne was für, ne? Und das ist auch heute nicht anders. Wenn wir heute irgendwelche Nazis haben, die wieder erstarken und wenn da nichts gegen getan wird, kann da jeder Einzelne was für. Ne? Es ist keine Unschuld für irgendwie eine Gruppe, weil da ein böser, manipulativer, eine große manipulative Gruppe war und wir können alle nichts dafür, das ist auch ein Märchen. Auch die Leute damals konnten was dafür.
Es geht nicht
darum,
die Leute aus der Schuld zu nehmen. Ne? Also, wo ich jetzt sagen würde, wo es schwierig wird, sind Kinder, die in der Hitlerjugend aufgewachsen sind.
Ja,
weil du als Kind, das ist nochmal eine andere Sache.
Ja, ne?
Also mein Großvater war zum Beispiel in der Hitlerjugend, ist trotzdem kein Nazi geworden. Also er hat
richtig,
das schwer abgelehnt.
Wer war da? Also damals war halt jeder in der Hitlerjugend. Ne? Also meine Oma war wahrscheinlich auch ein bunddeutscher Mädel und so weiter, weil das halt, ne, das war halt so. Da war man halt,
ne? Ja. Und bei Kindern wäre ich immer vorsichtig, da eine Schuld zu suggerieren, aber bei Erwachsenen natürlich sind die Leute, ja, aber wir müssen auch, finde ich, das ist auch einzelfallbedingt, ne? Also natürlich, jeder, der dem gefolgt ist, hat einen kapitalen Fehler in seinem Leben gemacht. Auf der anderen Seite
nichts zu tun und wegzusehen, ist schon schlimm genug.
Ja. Naja. Ich habe gestern von Irina Seidler gelesen, einer polnischstämmigen Frau, die über 1600 Kinder gerettet hat und die dann von der Gestapo festgenommen worden ist und hat selbst unter Folter nichts bekannt gegeben über die Mitverschwörer, nichts. Ah. Und die hat überlebt. Die ist nämlich von einem Mitverschwörer freigekauft worden, sodass sie auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung wurde sie von einem SS-Mann bewusstlos geschlagen und ist an der Straße liegen gelassen worden. Und der SS-Mann hat dann weitergegeben, er hätte sie hingerichtet. Ne? Also hat so gesehen Kohle genommen dafür. Und die Frau ist 98 Jahre alt geworden und Krass. Hat, natürlich nachher aus Israel unheimlich viel Ehrungen bekommen. Und das muss man sich mal vorstellen, was das für Helden waren, ne? Menschen, die sowas getan haben.
Das Problem generell aus der Zeit, es gibt immer weniger Zeitzeugen, die davon tatsächlich noch aus erster Hand berichten können.
Ich weiß nicht, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass wenn der Zweite, dass immer diese Diskussion über, ne, warum läuft das ständig im Fernsehen und warum wird das in der Schule immer noch ständig thematisiert, genau deswegen. Weil irgendwann, wenn alle Zeugen des Holocausts nicht mehr leben in 50 Jahren wird niemand mehr leben, der den Holocaust erlebt hat.
Ja.
Ne, weil das einfach biologisch nun mal
so
ist.
Man verliert irgendwann als Gesellschaft, glaube ich, auch die Connection dazu, also den Anschluss. Ich meine, was können wir noch irgendwie über Kriege sagen, die 1800 irgendwann waren? Ne? Was für eine Beziehung haben wir noch zum Ersten Weltkrieg, abgesehen davon, dass aus dem ganzen politischen Blabla irgendwann der Zweite folgte? Ne? Aber die tausenden Toten in irgendwelchen Schützengräben mit Gas und sonstigen, da haben wir null Connection zu. Weil die Leute halt nicht mehr leben. Nicht mehr erzählen.
Genau so ist es. Der 30-jährige Krieg, da sind Hunderttausende, glaube ich, sogar Millionen gestorben. Es hat aber für die heutige, also was hat der 30-jährige Krieg heute für eine Relevanz, beziehungsweise wie greifbar ist der für uns?
Nix.
Und wenn wir den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg irgendwann auf diesen Status haben, dass er wie der 30-jährige Krieg keine Rolle mehr spielt, dann entsteht die Gefahr, dass es sich wiederholt. Also gestern war noch. Hat ein SPD-Abgeordneter was sehr Kluges zur AfD gesagt, nämlich, dass es wirklich unerhört ist, was für eine Dialektik und was für eine Wortwahl die jetzt wieder in den Bundestag bringen.
Ja, was man da wieder in Anführungszeichen sagen kann. Ne?
Was man plötzlich wieder sagen kann. Und dann hat Beatrix von Storch, diese wirklich verachtenswerte Frau, Kopfabgesten gemacht. Ne? Und Kevin Kühnert hat es geteilt, hat darunter geschrieben, Beatrix von Storch war kurz davor, den Saalschutz in Klammern SS zu rufen. Ja. Ne? Und du denkst, ja, ist ja so. Ne?
Ja, man muss
Gelaber von, wenn wir an der Macht sind, dann wird aufgeräumt.
Man muss an der Stelle aber trotzdem ein Stück weit vorsichtig sein, weil das eine von Beatrix von Storch war eine Reaktion auf eine Rede eines SPD-Politikers, der eine mir steht es bis hier Geste gemacht hat. Also auch mit der Hand zum Kinn, zum Hals. Trotzdem ist die Reaktion von ihr komplett unangebracht gewesen. Man könnte jetzt sagen, ja, sie hat ihn nur imitiert, aber ich finde, das, was sie gemacht hat, war schon eine eindeutige so Kopfab-Geste. Ne? Also,
ja, wir wissen doch, dass sie ihn nicht imitiert hat. Also, wir müssen die doch jetzt nicht in Schutz nehmen, oder?
Nein, das habe ich auch nicht vor.
Das ist eine beinharte Rechtsradikale.
Ich möchte trotzdem halbwegs, also bei solchen Sachen den Leuten, also gerade diesen den Nazis von der AfD, keine Grundlage gegeben, irgendwie zu sagen, so hier, ihr habt ja da und da das gesagt, das war ja gar nicht so. Kann man ja hier nachgucken. Ne? Dass das eine vollkommen geisteskranke Frau ist, ist keine Frage. Ne? Also wir zitieren ja auch häufiger mal, weil die in einem Interview mit Thilo Jung mal gesagt hat,
die
Sonne ist schuld daran, dass es wärmer wird.
Also im weitesten Sinne hat sie sogar recht. Ne? Also kannst du sagen.
Ja, irgendwo,
ne?
Kommt die Energie ja her. Sie, ne? Das ist
sie hat ja gesagt, dann muss die Sonne halt ein bisschen weniger scheinen. Ne? Und fragen Sie doch mal die Sonne. Die ist halt, ne, bei der ist der Zug komplett abgefahren.
Die ist durch.
Muss man einfach mal sagen. Die ist durch. Der Vorteil an so Geisteskranken wie der ist ja, dass, also ähnlich wie bei Kalbitz, diesem anderen, der aussieht wie Himmler, das sind ja eher die ungefährlichen Nazis aus meiner Sicht.
Ey, Kalbitz ist das beste Himmler-Cosplay, das ich je gesehen habe.
Ja, der Vorteil an diesen Irren ist ja einfach, dass sie fast weniger gefährlich sind, weil sie so offensichtlich daneben sind. Ne?
Ja, aber es geht wieder. Die können sich da hinstellen und sowas sagen. Die können das wieder machen, das geht. Ja, natürlich, im Allgemeinen sind die vielleicht weniger gefährlich, weil die halt, weil die sehr, sehr offen, sehr, sehr rechts und sehr, sehr durch sind. Es gibt ja in der AfD jetzt gerade die Frage, wer der Nachfolger wird von unserer lieblingshetzenden Dackelkrawatte. Ne?
Falls er irgendwann stirbt oder ist er schon tot?
Nee, der will zurücktreten. Also der,
was?
Ja, also beziehungsweise nicht zurücktreten, er will sich nicht wieder zur Wahl stellen.
Mehr Badezeit was ist los? Nicht, ist müssen wir uns Sorgen machen? Geht es ihm gesundheitlich nicht so gut?
Keine Ahnung, vielleicht will er sein Grundstück jetzt höchstpersönlich verteidigen oder so, keine Ahnung. auf jeden Fall will
auch mehr Zeit, um den Bunker zu bauen.
Soweit ich das gelesen habe, will der sich nicht nochmal zur Wahl stellen. Und jetzt gibt es irgendwie zwei Leute, die sich um den Vorsitz bewerben. Und ich habe die mal gegoogelt. Einer von denen ist ernsthaft, also ohne Scheiß, der ist Wissenschaftler. Da ist ein promovierter, habilitierter Physiker bei.
Ja, das ist.
Also da sieht man es auch wieder, auch intelligente Menschen können komplett verblendet sein.
Ey, der Vater von einem Freund von mir aus meiner Schulzeit, Mediziner, und der Sohn auch Mediziner, ein sehr kluger, sehr toller Typ, bei dem ich wirklich viel Zeit früher verbracht habe, mit dem auf Konzerten war. Der Vater ist jetzt aus der AfD ausgeschlossen worden,
Weil er zu rechts war? Oder?
Weil er zu rechts ist.
Ja. Was hat er gemacht? Hat er Leute in seinem Garten hingerichtet und Löschteig drüber? Oder?
Er hat halt öffentlich.
Nee, mal ernsthaft.
Halt öffentlich was musst du machen, um zu rechts zu sein? Ja, du hast recht.
Guck dir Höcke an.
Ja, aber er hat den Holocaust offen geleugnet und hat irgendwelche Schriften verfasst. Und der Vater ist auch Mediziner in Gelsenkirchen gewesen. Ne? Also. Das ist wirklich erschreckend. Ich habe den Vater nur zweimal getroffen, aber er machte eigentlich einen unscheinbaren, etwas sehr ernsten Eindruck so. Aber als ich ein Kind war oder ein Teenager, habe ich mir da jetzt nicht Gedanken darüber gemacht. Ich wusste auch nicht, dass der, damals gab es die AfD noch nicht, aber der war wohl schon fett in NPD-Händen. Und als dann die AfD aufkam, hat er gedacht, jetzt geben wir dem Ganzen mal einen bürgerlichen Anstrich und ist darauf gesprungen. Und der Sohn kann natürlich nur, ja, ne? Also was, ich habe mit ihm da noch nie persönlich drüber gesprochen, so das schweige ich lieber tot, wenn wir uns sehen, aber ja. Weil wir uns auch, also wir sehen uns vielleicht alle 2 Jahre mal, wir sind jetzt nicht mehr befreundet groß und der lebt woanders. Ich habe ihn durch Zufall letztens mal getroffen, dachte dann, Mensch, jetzt das ansprechen wäre irgendwie auch uncool und er kann auch nichts dafür. Aber ich weiß zumindest über weitere, dass der sich dafür schämt, ne? Dass ihm das total unangenehm ist und das ist ja auch sein Nachname, ne? Und der Vater ist halt ein knallhart rechter Geisteskranker, das muss man leider mal sagen. Also.
Ja, das ist immer schwierig, wenn du Leute, die halt komische Ansichten haben und die auch noch laut in der Öffentlichkeit teilen und vertreten, wenn du solche Leute in deiner Familie hast, weil Familie kann man sich nicht aussuchen, mit denen zu, also wir bekommen bei Minkorrekt zum Beispiel häufige Anfragen, wie man mit Verwandten umgehen soll, die so einen Schwurbelscheiß praktizieren, ne? Also die irgendwie zum Heilpraktiker gehen, die sich irgendwie Edelsteinchen irgendwo ins Auto hängen oder sonst was. Da sagen wir auch immer so, boah, das ist schwierig, ne? Weil das sind halt Menschen, mit denen du irgendwie in irgendeiner Form zusammenlebst. Du kannst versuchen, die zu überzeugen, aber mehr halt nicht, ne? Also kannst halt vorsichtig damit versuchen umzugehen. Und wenn es zu viel wird, also wie jetzt hier in dem Fall, den du da beschreibst, dann muss man sich von den Leuten halt im schlimmsten Fall trennen und distanzieren, ne?
Ja, also.
Ja, ist schwierig.
Auf der anderen Seite, ja, aber da finde ich das jetzt schon, also weißt du, wenn jetzt meine Tante glaubt an Homöopathie oder so, also ist jetzt nur ein Beispiel, ich weiß nicht, ob meine Tante an Homöopathie glaubt, aber solange sie da also selber dran glauben möchte, das ist ja jetzt noch nicht wie eine rechtsradikale Ansicht.
Nee, das sage ich ja. Also bei sowas mit den Leuten kann man dann in Ruhe reden, man kann sich vielleicht versuchen zu überzeugen. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Ne?
Dann ist aber wenn es halt
genau,
okay.
aber wenn es so wie in dem Fall, den du gerade beschrieben hast, mit dem Vater oder Verwandten,
ja,
der halt
gut,
sich öffentlich hinstellt und sagt, hier den Holocaust hat es nie gegeben und ähnliches, da ist irgendwann Ende, ne? Da ist irgendwann eine Grenze, wo man halt überlegen muss, ob man mit diesen Menschen noch irgendwie zurechtkommt oder nicht.
Richtig, hast du die Rede von Sacha Baron Cohen gesehen, die er gehalten hat?
Nee.
Also Borat, die meisten kennen ihn unter Borat oder Ali G, der ja durchaus sehr kluger und aus aristokratischen Kreisen Englands kommender eigentlich Schauspieler ist ursprünglich. Er hat eine wahnsinnige Rede gehalten. Ich kann dir das jetzt nicht komplett wiedergeben, aber da ging es um Social Media und über was in den nächsten 50 Jahren passieren muss, damit Social Media die Gesellschaft nicht im Gesamten zerstört. Ne? Ja. Es geht jetzt nicht nur um den Druck, der erzeugt wird, sondern ich weiß nicht, was der Anlass dieser Rede war, aber es war aus meiner Sicht eine der besten Reden, die ich in den letzten 10 Jahren gehört habe. Ah, hochintelligent, okay. Hochreflektiert und kannst mal eingeben, Sacha Baron Cohen, Facebook, wirst du finden, 8 Minuten lang.
Ah, okay, das kann man sich auch gerne mal angucken.
Wenn sie dir gefällt, können sie einfach mal an den Anfang der nächsten Folge packen. Also, wenn die Leute es langweilt, dann überspringen wir sie.
Lieber ans Ende dann.
Oh, gute Idee.
Dann können die Leute immer noch überlegen, ob sie das möchten oder nicht.
Ja, oder hör sie dir an und pack sie ans Ende dieser Folge, wenn du sie gut findest. Ich fand sie extrem gut.
Ich schau mal, wie ich Zeit habe.
Ach, Reini, jetzt hör doch auf.
Ja, das.
Dein Plan, Belgien zu vernichten, kann doch nicht dein ganzes Leben auflassen.
Manche von uns müssen arbeiten, im Gegensatz zu dir.
Oh Gott, jetzt fängt er wieder damit an. Habe ich die 100 Euro eigentlich schon verloren? Ich glaube schon, oder?
Nee, noch ist das Jahr nicht zu Ende. Noch bin ich da. Also einen Monat hast du noch. Und sag mal so, es sieht für dich nicht gut aus. Es wird durchgehend besser. Mir gefällt es sehr gut. Ich habe Spaß.
Ich habe ja gesagt, ich spende die 100 Euro, dann mache ich das jetzt auch.
Ja, wie gesagt, einen Monat hast du noch. Aber kannst du schon mal überlegen, an wen du das spendest. Ich möchte
an den Belgien bekämpfen Fonds.
bevor wir hier zum Ende kommen, möchte ich noch ein paar Sachen klären, die als
Stopp,
Frage
ich habe nicht erzählt, worum es in der Rede geht.
Es geht darum, dass Facebook schlecht ist für die Gesellschaft.
Ja, das nicht nur. Also er sagt halt ganz offen, also er schlüsselt auf, was was hier Dings letztens vor dem Anhörungsausschuss gesagt hat, Mark Zuckerberg, und was seine Aussagen in Richtung zum Beispiel Holocaust-Leugnung war. Zuckerberg hat ja gesagt, dass selbst Menschen, die auf Facebook den Holocaust leugnen, unter seiner Sicht unter den Freedom of Speech Act fallen, also dass es halt freie Meinungsäußerung ist. Und da Sacha Baron Cohen selbst Jude ist und dazu ja eine klare Meinung hat, hat er sehr kluge Sachen dazu gesagt, weil ich gesagt habe, genau so ist es. Also wenn wir weiter wenn wir die freie Meinungsäußerung als Deckmantel benutzen, um riesen Milliardenunternehmen die Freiheit zu geben, uns personalisierte Werbung ins Haus zu stellen und weiterhin jeden Hass zu verbreiten, nur weil sie ihre Menge an erreichbaren Werbekunden nicht einschränken wollen, dann machen wir uns selbst kaputt. Hör's dir mal an, es lohnt sich, und häng's gegebenenfalls an die Folge.
Also ich höre es mir auf jeden Fall mal an. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal den Podcast von Katascha empfehlen, Denkangebot.
Möchtest du nochmals empfehlen? Also du hast
den habe ich schon mal empfohlen, glaube ich.
Doch, ihr nicht, nein.
Bist du sicher?
Ganz sicher.
Ganz, ganz sicher? Ich glaube, das ist schon lange her, also etliche Folgen. Der Denkangebot-Podcast sollte man sich definitiv mal anhören. Da gibt es unter anderem auch eine Folge, wo es um Facebook und Ähnliches geht, also um Social Media an sich und Überwachung und so weiter und so weiter. Es ist sehr interessant, wenn man sich das mal anguckt, so etwas wie Facebook hat heutzutage mehr Macht als Staaten. Also Facebook kann mit der Reichweite und der Macht, die es hat, Meinungen zu formen, Regierungen stürzen. Und zwar problemlos. Und das ist gruselig. Aber so ist es halt. Ne? Das ist halt das Phänomen, dass Internet an Landesgrenzen nicht Halt macht. Was auch gut ist, auf viele andere Arten. Aber ja, da kann man lange, lange drüber reden. Ich möchte noch kurz zwei Sachen klären, die mehrere Leute auch gefragt haben. Was ist aus der Schwangeren in der Grundschule geworden? du erinnerst dich?
Stimmt, das haben viele gefragt, weil ich die Geschichte nicht zu Ende erzählt habe. Das war ein Mädchen aus Roma- und Sinti-Kreisen, also eine Roma.
Ja.
Und die war bereits 14 in der vierten Klasse, weil sie vorher nicht im Schulsystem stattgefunden hat und ist dann irgendwie eingeordnet worden und saß als 14-Jährige mit uns 10-Jährigen zusammen. Und irgendwann merkte man im Sportunterricht, okay, das wird jetzt irgendwie seltsam, weil sie kann nicht teilnehmen, weil sie einen Bauch hat, und manche wussten gar nicht, was es überhaupt bedeutet. Und dann hieß es irgendwann, ja, sie ist jetzt zu Hause, weil sie hat gerade ein Kind bekommen. Und wir waren also, what? Das war ziemlich besonders. Was aus ihr darüber hinaus geworden ist, weiß ich nicht. Ich vermute Mutter. Aber erschreckend. Also ich finde, 14 ist kein Alter, in dem das stattfinden sollte.
Nee, das
Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich finde, insgesamt vor 18 muss es nicht sein. Und ich würde den meisten empfehlen, auch noch ein paar Tage länger zu warten.
Ja, irgendwie, man sollte zumindest ein Stück weit irgendwie im Leben angekommen sein, ne? Die andere Frage, die mir noch unter den Nägeln brennt, wie man so schön sagt: Was macht das Lauftraining, Specki?
Du, Mr. Bolognese Pizza 2020, nennst mich Specki.
Und weißt du was? Das, wenn ich dich schlagen sollte, wird das noch viel, viel schlimmer für dich sein. Weil dann werde ich im Ziel auf dich warten und dort eine Bolognese Pizza.
Aber ich verstehe gar nicht, was heißt schlagen. Ich dachte, wir laufen zusammen und irgendwann stirbst du halt einfach und ich lass dich liegen. Oder laufen wir gegeneinander? Sollen wir gucken, wer schneller die 10 Kilometer macht? Möchtest du das gerne?
Nein, kein Wettkampf. Wir machen das einfach so. Wir laufen die 10 Kilometer und wenn du dann hechelnd im Ziel stehst, laufe ich halt noch eine zweite Runde.
Vielleicht sollten wir das einmal erklären, weil wir haben besonders in den letzten 8 Wochen, würde ich sagen, wirklich sehr, sehr viele Zuhörer dazugekommen noch.
Richtig.
Reinhard und ich werden am 17. Mai 2020 den 10 Kilometer Wattslauf des Ruhrmarathons laufen, also die kleinste, erbärmlichste Kategorie. Die kleinste Möglichkeit, also wirklich das, wo du sagst, okay, das ist eigentlich mitleiderregend, dass zwei Leute auf so was überhaupt trainieren müssen. Aber ja, das werden wir tun.
Grunde wird das ein Hörertreffen so ein bisschen. Ne?
Es wird ein Hörertreffen, weil es gibt eine Gruppe, die heißt AAA-Team, ne, glaube ich.
Oder? Ja, das kann sein, das weiß ich nicht.
Nicht?
Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wo hatten wir diese Gruppe denn? Bei
Nein, die Anmeldung. Also bei der Anmeldung muss man das Team angeben.
Stimmt.
Ihr könnt euch für, ich glaube, 20 Euro anmelden, ne?
Ja, die Teilnehmerzahl ist, glaube ich, auf 1000 beschränkt oder so. Ich weiß gar nicht.
Ich gucke mal nach, ob es noch geht. Warte mal.
Ich weiß gar nicht, ob wir zusammenlaufen können übrigens, weil es gibt ja so Startnummern und Fenster, in denen man starten muss.
Ach.
Aber es wird ja trotzdem, also ich meine, ne, 10-Kilometer-Lauf, wie lange läuft man da? 3 Stunden höchstens.
3 Stunden Maximum. Genau. Besonders wenn man Segway nimmt, wie du, dann geht es noch schneller. Ich gucke gerade mal, Anmeldung, geht das noch? Hier, Viva West Marathon. Mein Gott, diese Seite ist ja so fresh für junge Leute gemacht. Hier geht es zur Anmeldung, als Anmelden. Wo steht denn die lächerliche Summe? Also wo steht der lächerliche Rücktrittsversicherung? Ich will mir, kann man da noch aussuchen? Warte, kurz, das muss ich einmal kurz klarstellen, weil wenn ich den Leuten jetzt sage, meldet euch da an, und das geht gar nicht mehr, ist ja Quatsch.
Ja, das, also es könnte sein, dass es mittlerweile voll ist. Aber ihr dürft dann trotzdem da vorbeikommen und uns anfeuern, wenn ihr möchtet. Das findet im Ruhrgebiet statt. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, wahrscheinlich, ne?
Hä? Es ist der Viva Westmarathon in Gelsenkirchen. Genau, es findet im Ruhrgebiet statt, weil Gelsenkirchen liegt im Ruhrgebiet.
Ja, was ist denn, wenn man auf jetzt anmelden klickt, hier anmelden. Ich finde es,
ja, aber dann kommst du nur in den Portal normalen Online Dings.
Achso, der normale. Kann man da nicht irgendwo auswählen, was man laufen möchte? Ich nehme Teil an.
Gucke gerade.
Guck mal, da kann man das doch auswählen. Was 10-Kilometer-Lauf? Scheint noch zu gehen. Man muss auch erwarten.
Es gibt auch einen 15-Kilometer-Lauf?
Es gibt anscheinend auch einen, es gibt auch einen 15-Kilometer-Lauf.
Ja, ganz einfach. Ich glaube, wenn man da, wie war das Team, wie du es genannt hast?
Stand das in der Anmeldungsbestätigung drin? Wie Westmarathon, mal gucken, was meine, da guck mal, Mika Timing, irgendwas, das ist meine Anmeldegebühr. Es hat übrigens, weil ich mir noch so einen Chip, also ein Laufding leihen muss, waren es, glaube ich, 33 Euro Startgebühr in Summe. Ich fürchte, ich habe keine Ahnung.
Ich habe das Team AAA genannt, da steht es, Teilnehmerdaten.
Okay.
Verein Teilnahme.
Von wem hast du denn die E-Mail bekommen? Weil ich finde das gerade in meinen E-Mails
nicht. Auch Mika Timing. Mika da steht Timing. Der Preis.
Gucke ich mal. Mika.
Also Mi-Chip muss man da. Jedenfalls, bei mir waren es 32 Euro und ich habe es Team AAA genannt. Ich glaube, du hast es AAA Team genannt, weil wir so dämlich
sind. Und es vorher nicht besprochen haben, ne?
Ja.
Ja, naja.
Was hast du denn jetzt genommen?
Ich gucke gerade. Ah, da ist die, da ist eine Mail. Wo steht denn der Teamname?
Also unter Teilnahmedaten.
Teilnahmedaten, Veranstaltung, Datum, Verein, Teilnahme. Ah, Verein, Teilnahmename. Ich habe es einfach nur AAA genannt. Und zwar, damit es in der Liste der Teams ganz oben steht.
Ah, clever von dir.
Ja, das ist, ne?
Ich schreibe dem meine Mail, dass sie mich in AAA eintragen. Jedenfalls, wenn ihr da noch mitmachen wollt, meldet euch an, nennt euren Verein AAA. Dann werdet ihr bestimmt auch mit uns loslaufen dürfen. Es kostet 33 Euro. Es wäre geil, wenn ihr natürlich ein AAA-Shirt anhättet aus unserem Shop www.aaa-shop.de.
Es gibt übrigens auch ein Laufshirt.
Es gibt ein Laufshirt, das werde ich tragen, natürlich. Ein
aber das gibt es leider nur in weiß. Das, aber egal, das werde ich auch tragen.
Das werden wir beide tragen und dann werdet ihr uns dabei zusehen können, wie wir öffentlich versterben. Das wird toll.
Nein, jetzt ernsthaft, wie läuft dein Training? Ich muss ja wissen, ob ich jetzt schon ernsthaft anfangen muss zu trainieren oder ob ich mir noch Zeit lassen kann.
Also ich habe gestern eine Stunde gerudert, wenn du das wissen möchtest. Gelaufen bin ich wegen der Wetterlage seit 4 Wochen nicht.
Das ist aber schlecht. Also vier Wochen nicht mehr. Wie war denn dein
Reini, ich war erkältet, okay? Und zwar wirklich erkältet.
Okay, kann ich akzeptieren. Klingt ein bisschen wie ich war erkältet, keine Luft.
Was für ein unfassbarer Vollschwanz du doch bist.
Seit vier Wochen bist du nicht gelaufen?
Ja.
Okay, wie ist denn der Laufen-Pizza-Koeffizient bei dir? Anzahl der Pizzen, die du gefressen hast, geteilt durch Anzahl, du warst laufen.
Reini, hör zu. Ja. Selbst im untrainierten Zustand werde ich dich, wenn du dir Mühe gibst, noch abziehen. Nimm's mir nicht übel.
Bist du schon mal 10 Kilometer gelaufen?
Ja.
Am Stück?
Ja.
Wie lange hast du dafür
gebraucht? Ich bin Halbmarathon gelaufen, Reini.
Bist ein Halbmarathon gelaufen?
Halbmarathon gelaufen, ja.
Das heißt,
ja, scheiße, jetzt denkst du aber auch, ne? Was ist ein Halbmarathon? Jetzt versuchst du 43 durch 2 zu teilen, aber bist du dumm, ne? Ja, ein Halbmarathon ist gelaufen.
Ein Halbmarathon, Wahnsinn.
Halbmarathon.
Das, Heißt das, du warst beim Marathon und hast dich von Start bis Ziel fahren lassen und deshalb warst du ein Halbmarathon?
Ja, genau, ein kleiner Ficker bist.
Was für eine Zeit peilst du denn an? Ich muss ja wissen, auf was ich trainieren muss, ne? Weil du weißt
für
ja,
die 10 Kilometer?
Ja, ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie die Hürde ist und ich würde ja jetzt ungern dich beschämen und viel, viel besser sein, deshalb.
Stunde 10, Stunde 20. 10?
Ah, okay. Das heißt so 8 km/h im Durchschnitt?
Ja.
Okay, das schaffe ich locker.
Ach, wenigstens weiß ich dann, dass ich mich morgens von dir verabschieden muss, weil du stirbst an dem Tag. Ärgerlich.
Ich bin mal gespannt. Also ich bin noch nie in meinem Leben 10 Kilometer gelaufen. Ich bin ein untrainiertes Stück Fett. Und deshalb wird es, falls ich es schaffen sollte, während du hechelst, grinsend ins Ziel zu laufen, das wird noch süßer werden, wenn das funktionieren sollte.
Noch süßer ist eine schöne Beschreibung, ja. Es wird noch süßer werden.
So, wir kommen bevor wir zum Ende kommen, ist schon wieder viel zu lang, also beziehungsweise wir müssen gleich mal Schluss machen. Ich muss noch sinnvolle Sachen tun heute. Musik.
Okay.
Also sinnvolle Sachen im Sinne von das, was mein Broterwerb ist. Damit,
ich würde gerne was Geld Klassisches verdiene. Empfehlen.
Oh, was Klassisches, der Herr. Okay.
Ich nehme Rory Gallagher mit I Fall Apart, ein bekannter irischer Gitarrist, leider schon vor 20 Jahren gestorben.
Ah, das ist natürlich
ärgerlich für ihn. Und du?
Ich weiß nicht, hatten wir schon mal Garfunkel and Oates?
Nein.
Sehr schön, dann empfehle ich Garfunkel and Oates. Das wurde uns nämlich letztens in einer Mail von einer Hörerin empfohlen. Mir ist eigentlich fast egal, welcher Song von denen, weil die alle gut sind. Die sind witzig. Garfunkel und Oates kennst du vielleicht, zumindest eine von denen, die Freundin von Ted bei Scrubs.
Ach.
Ja.
Das, okay.
Und die machen sehr witzige Lieder. Eins davon.
Dann nehmen wir ein Lied, das für dich ist, okay? Das heißt Such a Loser. Okay, das ist jetzt auf der Liste.
Die haben unter anderem eins, wo die über fundamentale Christen, genau, The Loophole, hatten wir das noch nicht? Nimm The Loophole rein, das ist sehr schön, das ist besser.
Aber ich habe jetzt Such a Loser.
Dann nimm The Loophole noch mit dazu, da geht es nämlich darum, dass man ja keinen Sex vor der Ehe haben darf, es sei denn,
doch,
man wird in den Arsch
gefickt. Doch, das hast du sogar mal vorgespielt, das hast du schon mal vorgespielt, es sei denn, man wird in den Arsch gefickt. Ach, Reini, bin ich froh, dass wir das Niveau in diesem Podcast haben super, nie einkehren, ne? Lassen. Das ist wirklich, das wäre echt ärgerlich, wenn da hier sowas, wenn was vorkommen würde, was wir als, oh mein Gott.
Meine liebe Chefin hat übrigens auch irgendwann mal in den Podcast reingehört, den ich mache, und fand das komisch. Und dann hat sie gemerkt, dass es ja noch einen zweiten Podcast gibt, in dem ich sinnvoll über Wissenschaft rede.
Also du meinst Alliteration am Arsch, ne?
Ja, ja, natürlich. Wir reden hier ja nur über Wissenschaft. Durchgehend. Das ist ja nur sinnvoller Content.
Reini, ich werde jetzt mal sinnvollen Content machen. Ich gehe mir jetzt mal zum Klo und dann gebe ich dir ein Küsschen auf dein süßes Schnüsschen.
Viel Spaß.
Viel Spaß mit deiner Gyros Spaghetti Bolognese Pizza.
Ich habe noch eine allerletzte Anmerkung, und zwar, diese Folge erscheint am Sonntag. Am Dienstag danach bist du in Mannheim.
Das ist richtig.
Im,
machst du jetzt gerade Werbung,
ja,
für mich?
Ich mach Werbung für dich.
Ach, wie süß bist
du
denn?
Du bist in Mannheim im, wie heißt das, nicht Kolosseum? Kolosseum war in Essen. Wie heißt denn das Ding in Mannheim? Tja, verkackt.
Im Kapitol, du
Kapitol,
Loser.
Genau. Im Kapitol. Du bist im Kapitol. Gibt's noch Karten?
500 sind verkauft, 100 sind noch da.
Also es gibt noch Karten, wenn ihr möchtet, kommt dort gern vorbei. Ich werde auch da sein, weil ich arbeite in Mannheim und habe gedacht, dann kann ich ja danach mal vorbeigehen und mir das angucken. Ich zahle natürlich nichts für diese Show. Aber ich werde trotzdem da sein.
Geil, ich habe aus Versehen, meine Frau schreit, ich habe aus Versehen gerade The Loophole in unserem Badezimmer Alexa angemacht. Sie schreibt, hast du diese Kacke gerade angemacht? Oh weia, das kommt auch wieder vom Perversen.
Ach, schön.
Ja, dann gehe ich jetzt mal rüber und habe mal ein bisschen Analverkehr. Reini,
ja, viel Spaß.
Dann kommt vorbei, ich freue mich auf euch in Mannheim, da könnt ihr den Reini dann mal kennenlernen. Reini, du kommst dann auch auf die Bühne, oder?
Sagen wir so, du kannst ja mal fragen, wie viele Alliteration am Arschhörer da sind, und wenn es deutlich mehr als 70% sind, dann komme ich mal kurz auf die Bühne. Ansonsten denken die anderen, warum ist denn dann noch ein Dicker auf der Bühne?
Wir sehen uns am Dienstag.
Bis dann.
Tschüss.